uns dieses Jahr ein Thema vorgenommen, zumindest bis Ostern, das heißt Erwachsenenglauben, im Glauben reif werden. Und wir starten mit einer Serie über das Nehemia-Buch, weil im Nehemia-Buch finden wir ganz viel zu diesem Thema, ganz viel Wichtiges. Und letzten Sonntag hat Arthur den Anfang gemacht mit Nehemia 1. Und da ging es darum, dass Nehemia sich hat betreffen lassen von der Not seines Volkes. Das Volk Israel konnte zurückkehren aus der babylonischen Gefangenschaft. Aber im Land, obwohl sie zurückgekehrt waren, war alles noch zerstört, Chaos und so weiter. Es ging ihnen schlecht. Das hörte Nehemia von seinem Bruder, der ihn besuchte in Babylonien. Nehemia war noch in Babylonien in der Gefangenschaft. Sein Bruder war offensichtlich schon in Jerusalem. Er hat ihm berichtet. Es hat ihn zutiefst getroffen und er hat gebetet und er wurde ein Teil in Gottes Plan, in Gottes Geschichte. Er hat seine Rolle angenommen, die Gott für ihn hatte. Und heute ist die Fortsetzung Nehemia 2 mit dem Thema Zuschauer oder Mitspieler. Zuschauer oder Mitspieler. Ja, das ist die große Frage. Zuschauer oder Mitspieler? Einige von euch wissen das. Ich war lange Zeit überhaupt kein Fußballfan, aber seitdem ich mit meinen lieben Nachbarn zusammen wohne, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, bin ich ein richtiger Fußballfan geworden. Das heißt, wenn Weltmeisterschaft ist oder Europameisterschaft, gucken wir uns alle Deutschlandspiele zusammen an. Wir grillen miteinander, wir haben Tippgemeinschaft, wir haben Spitznamen. Ich habe den Spitznamen Jesus. Den haben Sie mir gegeben, aber nicht spöttisch, glaube ich, sondern ich fühle mich durch den Namen geehrt. Also Sie, ja. Und Jesus hat letztes Jahr gewonnen. Und der Gewinner kriegt das Geld, was wir einsetzen, jeder zahlt 5 oder 10 Euro. Und von diesem Gewinn macht er dann eine Party für alle. Und dann ist das dann wieder ausgeglichen. Und das war wunderbar, die Party hatten wir dann auch schon. Und das ist ganz schön. Und wir machen wirklich Events daraus. Und ich freue mich schon auf die nächste, ich glaube, Europameisterschaft kommt dann wieder, nicht wahr? Und wir fiebern dann richtig heiß. Und es ist richtig aufregend, wenn Deutschland spielt und vor allen Dingen, wenn es dann so wichtige Spiele geht, wo es dann um Ausscheiden oder Weiterkommen geht. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Fan? Ich bin ja nur ein temporärer Fan und meine Nachbarn auch größtenteils und einem Spieler. Alle drei meinen, dass sie das Spiel kennen und dass sie sich auskennen mit Fußball. Alle drei wissen viel über Fußball, also drei nehme ich jetzt noch Spieler, Trainer. Trainer sind ja noch wichtig, sehr wichtig und die Fans sind die anderen. Allen dreien bedeutet das Lied viel, das Spiel. Aber es ist doch ein riesiger Unterschied. Der Trainer macht mit den Spielern hinterher eine Videoanalyse. Er entwickelt die Taktik und er trägt das Risiko für die Taktik des Spiels. Und wenn eine Mannschaft absteigt, kann man eigentlich an 10 Fingern ablesen, dass dieser Trainer nicht mehr lange in dieser Mannschaft angestellt sein wird, sondern der wird dann sehr schnell seinen Hut nehmen können. So erleben wir es ja fast jede Woche bei der Bundesliga irgendwo. Also der Trainer trägt ein hohes Risiko und er ist mindestens genauso verantwortlich für das Spiel und das Gelingen des Spiels wie die Spieler. Die Spieler setzen ihre ganze Kraft und ihren ganzen Einsatz ein und sie scheuen auch keine Verletzungen. Es gibt ja heftige Verletzungen, das haben wir auch bei der Weltmeisterschaft erlebt. Da hat es geblutet aus dem Kopf und aus der Nase und weiß ich woher. Die Spieler setzen alles ein und die Spieler stimmen ihr ganzes Leben darauf ab, dass sie Fußball spielen und dass sie gewinnen wollen. Das heißt, sie müssen achten auf das, wie sie essen, wie viel sie essen, was sie essen. Sie müssen achten auf ihren Schlaf und sie müssen jeden Tag trainieren. Und sie trainieren ja nicht nur auf dem Fußballfeld, sie trainieren in der Muckibude, sie trainieren überall, sie trainieren sogar mental seit einigen Jahren oder Jahrzehnten. Das ist sehr wichtig. Sie müssen wirklich richtig auf ihr Leben achten. Also es ist ein großer Unterschied. Die Fans, die ganz Eifrigen, die fahren halt hin, sind auch sehr eifrig. Kriegt man mit, wenn man mit dem Zug unterwegs ist und gerade so eine Mannschaft zurückfährt. Das ist ein bisschen, ja, entweder es ist ganz lustig oder es ist ganz fürchterlich. Und sie engagieren sich, solange sie da auf dem Platz sind, im Stadion sind oder vorm Fernseher. Gut, je nachdem, wie stark sie engagiert sind, sind sie am nächsten Tag vielleicht noch glücklich oder traurig oder richtig niedergeschlagen oder total euphorisch, je nachdem, um was es ging. Aber in ihrem Arbeitsalltag zum Beispiel oder ihrem Familienalltag hat das weiter keine Relevanz. Die müssen sich weder disziplinieren, die müssen weder trainieren, die müssen noch nicht irgendwas machen. Fans sind einfach außen vor. Für viele Menschen ist christlicher Glaube auch wie eine Sportveranstaltung. Man sitzt in den Rängen in der Kirche und schaut zu. Man lernt alles über das Spiel, man ruft den Akteuren Anweisungen zu, man weiß genau, was die anderen falsch machen, aber man geht nicht ins Spielfeld, geht kein Risiko ein, ist nicht bereit, sich selbst zu disziplinieren, seinen Lebenswandel an Jesus auszurichten und anzupacken. Es könnte ja anstrengend werden. Ich könnte ja verletzt werden. Ich könnte ja auf manches verzichten müssen. Es könnte mich ja was kosten. Zeit, Kraft, Geld. Und dann bleibe ich lieber auf den Zuschauerrängen im Stadion und schaue zu. Nehemia verhält sich anders. Nehemia ist ein Mitspieler. Nehemia hat sich treffen lassen von der Not, der Sorge der anderen, der Not seines Volkes. Es bringt ihn zum Beten und nicht nur zum Beten, sondern er ist bereit, selbst ein Teil dieses Planes Gottes zu werden. Und ich denke, wir hätten nie von ihm gehört, wenn er Zuschauer geblieben wäre. Wir hätten auch nie von ihm gehört, wenn er nur gebetet hätte und nicht bereit gewesen wäre, sein Leben zu riskieren. Heute werden wir sehen, wie er aktiv wurde. Nehemia ist bereit, Gottes Plan umzusetzen und ein Spieler in Gottes Spiel zu werden. Er ist bereit, die Rolle einzunehmen, die Gott für ihn hat. Und er tut es in 4 Schritten. Erstens, Nehemia geht ein Risiko ein. Ich lese jetzt Nehemia 2, 1 bis 5. 4 Monate waren seither vergangen, seit dem Gebet, was wir letzten Sonntag bedacht haben. Eines Tages, als ich zu König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt, darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, irgendwas belastet dich. Ich erschrak heftig und antwortete, lang lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Da fragte mich der König, worum bittest du? Ich flehte zum Gott des Himmels. Dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Was wir nicht wissen, wenn wir diese Geschichte lesen, ist etwas, was noch dahinter steckt und offensichtlich so war, dass Angestellte des Königs, Höflinge des Königs, nicht mit ihren Anliegen zum König kommen durften, sondern sie mussten sich ganz auf die Anliegen des Königs konzentrieren. Und sie durften auch den König nicht aufregen, wenn sie das taten, dann konnte es ihnen das Leben kosten. Und sicherlich hat Nehemia das auch vorher schon des Öfteren erlebt. Etwas anderes, was wir auch nicht aus diesem Text allein heraus wissen, ist, dass Jerusalem es gerade deshalb so schlecht ging, weil Artaxerxes offensichtlich die Bautätigkeit in Jerusalem eingestellt hatte, weil diese Stadt ein Treibhaus von Rebellion war. Nehemia weiß das alles und er geht trotzdem das Risiko ein, dem König zu erzählen. Und das Wunder geschieht, er wird nicht abgewiesen, er hat Erfolg damit, weil Gott mit ihm ist. Er erzählt dem König, was ihn bewegt. Der König hört ihm zu, aber nicht nur das, er geht sogar auf ihn ein und sendet ihn dann aus, das zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Das war der erste Punkt, Nehemia geht ein Risiko ein. Zweitens, Nehemia entwickelt einen Plan. Ich lese weiter, 6-8. Der König, der neben der Königin saß, fragte mich, wie lange soll deine Reise dauern? Wann bist du wieder zurück? Als ich ihm einen Zeitpunkt nannte, stimmte er zu. Dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mir die Durchreise nach Judäa gestatten. Außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, denn ich brauche Holz für die Torbalken der Burg am Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Arthur hat letzten Sonntag gesagt, der Plan entstand im Gespräch mit Gott, im Gebet. Wir wissen nicht, wie das genau war und ob Nehemia vielleicht den Plan schon vorher hatte und dann gebetet hat und Gott nochmal gefragt hat, ist das in deinem Sinne? Was denkst du? Ist es das, was du willst? Oder ob er zuerst gebetet hat und dann im Gebet gehört hat, so könnte ich es machen und auch im Gebet die Risikobereitschaft geschenkt bekommen hat, zum König zu gehen, das wissen wir nicht, das steht nicht da. Aber was wir wissen, wenn wir beten, bekommen wir Ideen für Gottes Pläne. Das ist einfach so. Wenn wir beten, dann passiert etwas in uns. Es passiert zuerst etwas in uns. Vielleicht gar nicht unbedingt etwas an der Situation zu verändern, sondern es passiert zuerst etwas in uns. Der Plan, den Nehemia dann hat, beinhaltet jede Einzelheit. Wer würde beim Aufbau helfen? Wie lange würde es dauern? Wie viel würde es kosten? Was braucht er dafür? Wie bekommt er die Aufmerksamkeit des Königs? Wie kann er sein Anliegen darlegen? Er hat alles im Gebet empfangen. Und Gebet und Planung geht bei ihm Hand in Hand. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Es gibt Menschen, die im Wesentlichen beten und denken, das reicht aus. Und sie beten und legen die Hände in den Schoß und sagen, gut, wir bringen alles Gott und er wird es dann schon machen. Gut, es gibt sicher Dinge, wo wir nichts machen können. Einige von euch wissen, dass mein Vater letzte Woche eine lebensgefährliche Operation hatte. Er hat den zweiten und dritten Halswirbel versteift bekommen, angeschraubt und geklammert. Und das war lebensgefährlich in seinem Alter und überhaupt die Operation auch. Und dann kann man irgendwann nichts mehr machen. Dann kann man einfach nur noch loslassen und Gott und den Ärzten vertrauen und beten und nichts mehr tun. Ich konnte auch nichts mehr tun. Gott sei Dank, Gott hat ein Wunder getan. Er hat keinerlei Ausfallerscheinungen, es sind keine Komplikationen gewesen. Er kann fühlen, er kann sich bewegen, er kann schon wieder laufen. Er hat zwar Schmerzen, aber es ist wunderbar. Er ist klar, er konnte am Tag der OP schon essen. Das ist ein Wunder. Ich habe den Ärzten gesagt, ganz viele Menschen in ganz verschiedenen Regionen Deutschlands haben für sie und für meinen Vater gebetet. Ich sehe das als ein Wunder, was Gott getan hat. Aber oft können wir auch etwas tun. Und dann reicht es eben nicht, nur zu beten, sondern dann gibt es auch etwas zu tun. Es gibt dann die anderen, das sind die Leute der Tat, die sagen, ach komm, beten, das können die alten Frauen tun. Ich bin ein Mann der Tat oder eine Frau der Tat, ich pack an und ich mach's schon. Und sie unterlassen es, ihre Pläne mit Gott zu besprechen. Und dann sind ihre Pläne entweder mangelhaft oder ohne Gottes Segen. Man sicher nicht immer, weil Gott ist ja auch in unserem Überlegen drin, in unserem Verstand, in unserem Tun generell, wenn wir zu ihm gehören. Aber es gehört beides zusammen. Nehemia tut beides. Er lässt sich total betreffen von der Not und er betet. Er betet und ich glaube, er fastet auch. Ich habe es gerade nicht mehr so präsent. Er ist wirklich ganz dabei beim Gebet und er empfängt Gottes Pläne im Gebet und dann ist er bereit, diesen Plan umzusetzen. Das erste war, Nehemia ist bereit, ein Risiko einzugehen. Das zweite, Nehemia entwickelt einen Plan aus dem Gebet heraus. Drittens, Nehemia verschafft sich einen Überblick über die dortigen Umstände. Ich lese weiter, Vers 9 bis 16. Dann befahl Artaxerxes, dass eine Leibgarde von Offizieren und Soldaten mich begleiten sollte. So kam ich zu den Provinzstatthaltern westlich des Euphrat und übergab ihnen die Briefe des Königs. Der Statthalter Sanballat aus Bet-Horon und Tobia, sein Beauftragter für die Provinz Ammon, wurden zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Schließlich kam ich nach Jerusalem. Nach 3 Tagen brach ich mitten in der Nacht auf, begleitet von einigen Männern. Ich hatte mein Reittier dabei. Ich erzählte niemandem, welchen Auftrag Gott mir für Jerusalem gegeben hatte. So verließ ich mitten in der Nacht die Stadt durch das Tor, ritt in südlicher Richtung an der Drachenquelle vorbei und kam zum Misttor. Ich untersuchte die zerstörten Mauern und die niedergebrannten Tore. Dann zog ich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Als mein Pferd keinen Weg mehr durch die Trümmer fand, ritt ich trotz der Dunkelheit des Flussteils aufwärts und untersuchte von dort aus die Mauer. Schließlich kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder in die Stadt zurück. Die führenden Männer wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte, denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau mithelfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Nehemia verschafft sich einen Überblick über die Umstände. Er macht sich dran, Informationen zu sammeln über all das, was er braucht. Alle Infos, die er braucht, sammelt er. Er sammelt die Tatsachen der Mauer, des Zustandes der Mauer, der Tore, aber auch der politischen Situation. Er sammelt Informationen über die baulichen Begebenheiten. Wie groß ist der Aufwand, was ist an Baumaterial da, was brauche ich an Baumaterial und so weiter. Er verlässt sich nicht auf das, was man so erzählt, was er in Persien zum Beispiel gehört hat oder was sie so in Jerusalem erzählen. Man erzählt ja viel, was in der Tag lang ist, auch in Gemeinden. Wir haben da schon eine kleine Geschichte gehört bei der Begrüßung. Er macht sich ein Bild, er guckt, was stimmt von dem, was ich gehört habe. Wie ist es wirklich? Und er verlässt sich auch nicht auf seine übernatürlichen Eingebungen. Er guckt einfach, ganz genau. Ist das alles gut? Übernatürliche Eingebungen sind gut, aber auch hingucken ist gut. Gebet ist gut und Tat ist gut. Und es gehört zusammen. Es gehört jeweils beides zusammen. Und so war er gut informiert. Oft werden wir ja als Christen von den aufgeschnappten Informationen aktiv und müssen dann feststellen, dass unsere Informationen doch sehr lückenhaft, vielleicht sogar falsch sind. Nehemia hat überprüft, hat beobachtet, hat dann auch das Verhalten der Beamten beobachtet. Die waren äußerst skeptisch. Er geht durch die Stadt. Er geht herum um die Stadt. Er schaut ganz genau hin. Ich denke, auch das ist etwas, was wir von ihm lernen können. Wenn wir einen Missstand entdecken oder vermuten, hinzuschauen, zu überprüfen. Wenn es um die Stadt geht, sich wirklich zu informieren, was stimmt denn von unseren Informationen, wenn es um die Gemeinde geht, uns zu informieren, vielleicht auch Erhebungen zu machen. Das ist der Grund übrigens, warum wir alle 2 Jahre so eine Qualitätserhebung namens natürliche Gemeindeentwicklung machen, mit Fragebögen, die dann 30 Leute ausfüllen, um zu sehen, wo sind denn die Minimumfaktoren unserer Gemeinde? Wo müssen wir daran arbeiten? dass wir uns nicht nur auf das verlassen, wie wir so denken und wie so gesagt wird und was wir so empfinden, sondern was ein Stück objektiver gucken. Anhand von handfesten Daten. Nehemia tut das auf seine Weise auch. Das war der dritte Punkt. Nehemia verschafft sich einen Überblick über die Umstände. Und viertens, nachdem er sich umfassend informiert hat, legt er seinen Plan vor. Ich lese 17 bis 20. Jetzt aber sagte ich zu ihnen: Ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen hat und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie: Gut, wir wollen beginnen. Da machten sie sich entschlossen an die Arbeit. Als Sanballat, Tobia und der Araber von Geschem davon hörten, lachten sie uns aus und verspotteten. Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Ich entgegnete ihnen: Der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Ihr aber habt kein Anrecht auf Grund und Boden in Jerusalem und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben. Nehemia bereitet alles Nötige vor. Er legt ihnen die Situation dar. Sie können selbst erkennen, dass er gut informiert ist. Und er erzählt ihnen, was Gott ihnen gezeigt hat, dass Gott das Unternehmen unterstützt, dass sie es nicht aus sich selbst heraus tun und mit dem Selbstbewusstsein, dass Gott schon gehandelt hat und dass Gott in ihnen ist und er ihnen den Plan offenbart hat, kann er dem Spott und dem Widerstand der Leute entgegentreten. Es macht ihn mutig, dass er mit Gott seine Pläne besprochen hat und von ihm empfangen hat. Er hat Kraft und wird nicht sofort umgeschmissen dadurch, weil er weiß, Gott ist hinter mir, vor mir, um mich herum. Und so ruft Nehemia die Leute zur Tat auf, gestützt auf das Vertrauen auf Gott. Gottvertrauen zeigt sich nicht daran, dass wir sagen, wir vertrauen Gott und legen die Hände in den Schoß. Es sei denn, eben bei solchen Dingen, wo wir nichts tun können, die es ja immer wieder gibt in unserem Leben. Aber bei den anderen Dingen reicht das Gottvertrauen, was wir ausdrücken mit unseren Worten, nicht aus. Sondern da zeigt sich das Gottvertrauen darin, ob wir mitspielen. Ob wir uns eingliedern lassen in seine Mannschaft. Ob wir das Risiko auf uns nehmen und ob wir von der Fantribüne herunterkommen aufs Spielfeld oder auf die Trainerbank. Je nach Begabung. Und die Begabungen sind dann ja auch unterschiedlich. Einige sind dann Stürmer, einige sind Mittelfeldspieler, einige sind Abwehrspieler, einige sind Torwarte, einige sind Schiedsrichter. Das sind ja alles Aktive. Einige sind vielleicht für die Verpflegung der Mannschaft da. Ach, und dann gibt es die Physiotherapeuten, die dann immer wieder die Muskeln bearbeiten und die Ärzte. Das ist ja ein Riesenfeld. Aber die sind alle aktiv. Und darin zeigt sich letztlich dann auch unser Gottvertrauen und unser Glaube. Nehemia setzt alles auf eine Karte und ermutigt andere. Und er geht das Risiko ein, dass es nicht klappen könnte. Und dazu gehört Glauben. Ohne das bewegen wir letztlich nichts. Und das betrifft jeden Lebensbereich unseres Lebens, ob es die Familie ist, der Beruf, ob es die Gemeinde ist, ob es unsere Stadt oder das Land ist. Das ist ja auch jeweils eine Frage unserer Berufung und unserer Lebensumstände. John Wimber, der zusammen mit seiner Frau die Vineyard-Bewegung geleitet hat, gegründet hat, hat gesagt, Glaube buchstabiert man so. Ich sage es auf Deutsch, er hat es dann natürlich auf Englisch buchstabiert, das ist etwas ähnlich. Also jetzt auf Deutsch buchstabiert man Glauben so. R-I-S-I-K-O. Das hat er uns oft gesagt. Glaube buchstabiert man Risiko. Risiko. Als Fan trägt man null Risiko. Sicher ist man traurig, wenn der eigene Verein oder das eigene Land verliert, aber es hat keine Auswirkungen auf das eigene Leben. So bleibt die Frage zum Schluss: Sind wir begeisterte Fans neben dem Spielfeld oder tatkräftige Spieler, Trainer, Back, Mannschaft, ja, die ganzen Positionen habe ich schon gerade genannt. Es gibt ja sicher noch mehr. Ich finde, man kann es sehr gut übertragen, weil Fußball ist auch ein Mannschaftssport. Gott stellt uns auch zu einer Mannschaft zusammen, da gehören wir nächsten Sonntag etwas davon. Aber das ist die Frage, wo sind wir? Sprechen wir immer darüber, was sich alles ändern sollte? Rufen wir andere dazu auf, dass es geschieht, was schon lange hätte geschehen sollen? Oder gehen wir selbst aufs Spielfeld? Gott möchte, dass wir Mitarbeiter sind. Egal ob Spieler oder Trainer, Physiotherapeuten, Köche, Busfahrer für die Mannschaft. Es gibt ja alles Mögliche, wenn man da länger drüber nachdenkt. Gott möchte, dass wir Mitarbeiter sind und nicht Fans auf der Tribüne. Wie können wir Mitarbeiter oder Trainer werden? Das erste war bei Nehemia, er lässt sich von der Not betreffen und er betet. Wenn wir es auf die Gemeinde übertragen, wenn ihr Nöte seht, wenn ihr Baustellen seht, ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Baustellen. Und ihr seht vielleicht auch ein paar. Das erste wäre schön, betet. Das zweite, lasst uns von ihm beauftragen lassen und einen Plan entwickeln, aber seinen Plan. Lasst uns die Umstände überprüfen, um sicher zu gehen, dass unser Plan der Realität angepasst wird. Und dann geht es darum, Menschen zu sammeln, die sich zusammen einsetzen. Und dann gehen wir ein Risiko ein und handeln. Lasst uns Schritte wagen, aktiv werden. Christlicher Glaube ist kein Sesselsport. Möge Gott uns die Gnade geben, dass wir uns tatkräftig engagieren, statt die Geschehnisse von ferne zu kommentieren.